Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste und Freunde, es ist mir auch eine große Freude, hier zu sein bei euch. Und der Anfang war schon wunderbar, denn Musik und Lieder sind eine wunderbare Brücke zur Freude. Ich denke, zur Freude können wir alle was sagen, auch wie uns die Freude manchmal verloren geht. Oder wie wir dazu wieder zurückgefunden haben. Ihr Schwestern und Brüder habt dazu viel erarbeitet, erlebt, erfahren, erprobt. Was ich heute machen kann, ist das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel zu bringen, nämlich aus dem Blickwinkel, was sagt denn unser Gehirn dazu? Wenn wir zur Freude geschaffen sind, aus Freude und für Freude, dann hat natürlich Gott unser Gehirn haargenau so geschaffen, dass es am besten funktioniert, wenn wir Freude haben. Ich fange mal mit einem ganz kleinen Alltagsbeispiel an. Eine Frau, nennen wir sie Ella. Ella will mit ihrem Mann in die Stadt fahren zum Einkaufen. Plötzlich kommt ihre 13-jährige Tochter dazu. Mama, ich möchte auch mit. Könnt ihr mich mitnehmen? Ella will eigentlich nicht. Sie hat gerade einen ziemlichen Konflikt mit ihrer Teenager-Tochter und ist nicht erpicht darauf, sie mitzunehmen. Was soll sie tun? Einen guten Grund, ihr abzusagen, gibt es nicht. So zu tun, als ob sie sich freut, dass sie mit will, na, das geht auch nicht. In Ellas Gehirn sind die relationalen Schaltkreise jetzt zu. Nein, das ist ihr zu viel. Gibt es einen Ausweg? Das werden wir später erfahren. Ja, was ist eigentlich Freude? Das ist schon ganz kurz angeklungen. Freude ist ein Beziehungsgeschehen. Auch nicht die Beziehung zu irgendjemandem, sondern die richtige Beziehung, die Beziehung zu dem, der uns liebt. Die Hirnforschung, und das geht jetzt vor allem auf Alan Shore zurück, Alan Shore bezeichnet man auch als den Einstein der modernen Hirnforschung, der hat sich vor allen Dingen mit der Bindungsforschung, ich erkläre nachher noch das Wort Bindung, beschäftigt, mit der Hirnforschung in den ersten 4 Lebensjahren eines Kindes. Denn da gibt's eine rasante Entwicklung des Gehirns vom Neugeborenen bis zum 4-Jährigen, dass ein 3-jähriges oder 4-jähriges Kind dann ich sagen kann, das bin ich. Das ist eine riesige Entwicklung des Gehirns. Und Alan Shore hat vor allen Dingen dieses Entwicklungsstadium im Gehirn geforscht. Und darauf geht dann letztlich auch dieses etwas verkürzte Zitat zurück, das jetzt aber nicht von Alan Shore direkt stammt. Man hat festgestellt in der Hirnforschung, wenn ein Säugling, und ich denke, ihr könnt euch das alle vorstellen, in den Augen von Mutter und dann auch von Vater diesen Funken sieht, dieses Leuchten in den Augen, das ihm sagt, mein Schatz, ich bin so gerne bei dir, dann schüttet das Gehirn des kleinen Kindes eine Menge und wenn alles gut geht, eine maximale Menge von Glückshormonen aus. Und was wir dann empfinden im Körper und im Gehirn, das nennen wir Freude. Da wird erstmal Dopamin ausgeschüttet. Das ist das erste Glückshormon, was tief im Hirnstamm, tief im Unbewussten ausgeschüttet wird. Diese Glückshormone sind wie eine Energiespritze für das Gehirn. Nichts sucht ein Säugling in den ersten 18 Lebensmonaten so sehr auf, wie dieses Leuchten im Auge von Mutter und Vater. Ich bin so gerne bei dir. Ich sehe dich. Ich verstehe dich. Du bist nicht allein. Ich verstehe, wie es dir geht. ich kann dir helfen. Dann leuchten auch die Augen des Kindes. Und es ist klar, dass ich das jetzt nicht nur erzähle wegen des Säuglings, sondern, wie wir es vorhin ja schon gehört haben, wir sind ja alle Kinder unseres Vaters im Himmel. Und das können wir wirklich alles eins zu eins übertragen. Freude, das hat eben auch die Hirnforschung festgestellt, ist der wichtigste Kraftstoff für das Wachsen des kleinen Gehirns. Und es ist auch der wichtigste Kraftstoff für unser Gehirn. Freude, ein Beziehungsgeschehen. Du bist nicht allein. Jemand ist immer gerne bei dir, auch wenn die Eltern ja nicht immer bei einem sein können. Freude gibt es sozusagen in zwei Aggregatzuständen. Das eine ist diese Vorfreude. Oh, morgen kriege ich Besuch. Dopamin. Dann ist der Besuch da. Wir haben alles erzählt. Wir haben uns angeschaut. Dann kommt man zur Ruhe. Serotonin wird im Hirnstamm ausgeschüttet. Beides ist so wichtig, diese hohe Energiefreude und dann dieses zur Ruhe kommen. Tiefer Frieden, alles ist in Ordnung. Diese Balance immer wieder in unserem Leben zu finden, ist wichtig. Und man hat festgestellt, der wichtigste Parameter für das Aufrechterhalten einer lebenslangen seelischen Gesundheit ist die Fähigkeit, auch nach innerem Aufruhr, auch nach innerem Stress, wieder zur Ruhe zu kommen. Das können wir nicht allein. Das ist ein Bild von Alan Shore. Wir wissen übrigens nicht, ob er ein Christ ist oder nicht. Und er hat sich eben vor allen Dingen mit den ersten vier Lebensjahren des Kindes beschäftigt. Die Entwicklung des Selbst, so nennt man das, oder die Entwicklung der Identität. Und er sagt, wir sind geboren, um Bindungen einzugehen. Unser Gehirn ist strukturell verdrahtet, um sich im Tandem mit einem anderen, und vom Kontext her weiß man, mit einem anderen erfahreneren, weiseren, stärkeren Gehirn zu entwickeln. Und zwar in einem Alter, noch bevor das Kind reden kann, durch eine emotionale Kommunikation, durch Augenkontakt. Dieser Augenkontakt zwischen Mutter und Kind, der geht so wahnsinnig schnell und ist größtenteils unbewusst. Und doch schmiedet er das Band einer ganz festen Verbindung, eines ganz festen Bandes. Und dieses Band bleibt lebenslang. Das muss bei Vater und Mutter nicht immer ein gutes, sicheres Band sein. Es kann da auch sogar ein schmerzhaftes Band sein, wenn die Mutter gerade in der Zeit beispielsweise viel unter Stress war. Aber es ist doch ein lebenslanges Band. Und das ist auch wiederum ein Beispiel für uns, dass wir eine lebenslange Bindungsbeziehung zu Gott haben. Bindungsperson ist, wenn man von der Bindungsforschung herkommt, immer anknüpfend an die Geschichte mit Mutter und Säugling. Bindungsperson ist immer eine, die ein weiseres, stärkeres, erfahreneres Gehirn hat. Und insofern ist unsere Beziehung zu Jesus, zu Gott, zur Trinität immer eine Bindungsbeziehung. Denn da ist immer einer, der ist stärker, erfahrener, weiser als wir. Und ich finde auch so schön dieses Bild von dem Tandem. Da stellen wir uns ja das Fahrrad vor. Jesus vorne weg und wir hinten dran. Der Säugling versucht in den ersten 18 Monaten mit all seiner Kraft ein Download zu schaffen vom Gehirn der Mutter in sein kleines Gehirn. Und da versucht er alles einzubauen, soweit es nur geht. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Wir sollen ja Jesus nachahmen. Wir sollen ja so viel wie möglich von ihm kopieren. Wir sollen ja so viel wie möglich von ihm lernen. Und das ist für ein kleines Kind durchaus auch eine Anstrengung. aber für uns ja auch, wenn wir in den Evangelien lesen, wenn wir über Jesus lesen, dass wir versuchen, das in unser Leben einzubauen. Ja, der Begriff Bindung in der Bindungsforschung meint zunächst erst einfach mal das emotionale Band zwischen Mutter, Vater und Kind. Und wie gesagt, das kann bei den Eltern auch mal ein schmerzhaftes, unsicheres Band sein. Aber in unserer Bindungsbeziehung zu Jesus ist natürlich immer eine sichere Bindung, so nennt man das. Eine sichere Bindung, wo wir beides erleben, Freude und zur Ruhe kommen. Das haben wir ja vorhin auch gesungen. Ich komme jetzt mit lauter Zitaten. Jetzt kommt ein Zitat von Jim Wilder, von dem habe ich sehr viel gelernt in den letzten 2 Jahren. Er hat im Grunde genommen, er ist der Sohn eines norwegischer Missionare und ist ursprünglich in den Anden aufgewachsen, lebt aber jetzt schon lange in den USA und ist auch, bezeichnet sich schon als mindestens älterer Mann. Er hat ungefähr 20 Bücher geschrieben und er hat die Hirnforschung von Alan Shore und auch von einigen anderen Hirnforschern so runtergebrochen, dass es für Christen und auch für andere Menschen eine Hilfe sein kann, um in unserer Beziehungsfähigkeit, in unserer emotionalen Reife zu wachsen. Und er hat auch ein Arbeitsmodell vom Gehirn entwickelt, auf das ich nachher zurückgreifen werde. Wilder sagt, Freude ist das zentrale Merkmal einer stabilen Identität. Und dabei, wir müssen immer bedenken, Freude ist nicht die Abwesenheit von Schmerz. Freude ist ein Beziehungsgeschehen. Du bist nicht allein. Jemand ist immer gerne bei dir. Die Fähigkeit zur Freude zurückzukehren, und darum geht es ja nachher bei uns, die Fähigkeit zur Freude zurückzukehren führt zur emotionalen Resilienz. Resilienz, ein Begriff, den wir im Deutschen gar nicht so oft verwenden, aber wie oft kann ich den Ball quetschen und er geht in seine wunderbare runde Form zurück? Wenn er das tut, ist er resilient. Wenn er lätschig bleibt, dann ist es mit der Resilienz nicht so weit her. Aber wir können unsere Resilienz trainieren. Das Leben, so sagt Jim Wilder weiter, das Leben hat seine Schrecken verloren, wenn wir den Weg von innerer Not oder Bedrängnis zurück zur Freude kennen. Freude heißt, jemand freut sich, bei dir zu sein. Ich fasse kurz zusammen. Freude ist das Leuchten im Auge des anderen, das mir sagt, ich freue mich, bei dir zu sein. Ein Beziehungsgeschehen. Freude ist der wichtigste Kraftstoff zur Entwicklung des Gehirns. Freude ist nicht die Abwesenheit von Schmerz. Wir können Schweres tragen, wenn wir wissen, wir sind nicht allein. Die Hirnforschung hat auch herausgefunden, dass es 6 schwere Grundemotionen gibt, die wir nicht vermeiden können, von denen wir alle etwas lernen können. Das sind Traurigkeit, Scham, hoffnungslose Verzweiflung, Zorn und Wut, Furcht, Ekel. Ich werde die nachher noch etwas intensiver erklären und auch, was sie uns lehren können. Bei Wut denken wir ja sehr schnell an zerstörerische Wut, an blinde Wut. Aber vielleicht habt ihr das noch im Kopf. Im August gab es ja in Dresden diesen Zwischenfall in der Straßenbahn, wo ein junger amerikanischer Tourist gesehen hat, dass einige Männer 2 Frauen angreifen wollten oder angegriffen haben und er ist dazwischen gegangen. Wurde ja dann mit einem Messer verletzt. Dieses Dazwischengehen, dieser Energieschub, das ist eine Ungerechtigkeit, die muss ich beenden, ich muss etwas tun. Das würde die Hirnforschung als Wut oder Zorn bezeichnen. Die Frage ist dann, wie reagiert man? Reagiert man besonnen oder lässt man sich von der Wut überfluten? Und dann kann es ja wirklich sehr zerstörerisch für eine Beziehung sein. All diese 6 Grundemotionen wollen uns ja in die Isolation treiben. Die Traurigkeit will uns verschließen, die Scham verschließt uns, hoffnungslose Verzweiflung, Wut kann Beziehungen zerstören, Ekel. Alle, die wollen uns in die Isolation treiben. Und die Frage ist, wie finden wir zurück zur Freude? Ich werde nachher noch relativ viel über das sogenannte Identitätszentrum sagen. Das hat nämlich auch der Alan Shore gefunden, muss man sagen. Er hat gefunden, dass es im rechten Gehirn, das ist unser Beziehungsgehirn, wir haben ja 2 Gehirnhälften, die wir beide brauchen, die rechte Gehirnhälfte und die linke Gehirnhälfte. Ich rede immer von rechtem und linkem Gehirn. Die gehören zusammen, die werden beide gebraucht, natürlich. Und in der Regel arbeiten die auch zusammen. Trotzdem ist es vom Schöpfer so vorgesehen, dass das rechte Gehirn dominant ist, denn im rechten Gehirn sitzt das Identitätszentrum. Das rechte Gehirn wird übrigens dann durch diese Überkreuzungen ist es im linken Auge sichtbar, wenn man so will. Also wenn man vielleicht denkt mal eher an links, aber das rechte Auge ist das dominante Auge, da sitzt, wenn alles gut geht, der Steuermann, der Kapitän unseres Lebens, da haben wir nicht nur an der Stelle, aber an der Stelle auch unsere Beziehung mit Jesus. Da sind wir im Tandem, nicht nur da. Und Shore hat im Grunde genommen herausgefunden, dass es diesen Bereich gibt im rechten vorderen Hirn, gleich hinter dem rechten Auge, macht bei Erwachsenen ungefähr 35% des gesamten Gehirns aus, ist also ziemlich groß. Gibt es vor der Geburt praktisch nicht oder fast nicht, entwickelt sich nur in Beziehung. Da sieht man mal wieder, was Gott auch den Eltern für eine Verantwortung gibt. Denn was in den ersten 2 Lebensjahren passiert, empfindet ein Kind als normal. Wenn es, das ist leider auch traurige Tatsache, 2 Jahre lang in das Gesicht einer depressiven Mutter schauen muss. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt bei der Lea, also einer der beiden Frauen von Jakob. Da heißt es ja, ihre Augen waren ohne Glanz. Wir wissen nicht genau, was damit gemeint ist, aber wir wissen heute, dass wenn ein Kind 2 Jahre lang immer wieder eine Mutter hat mit depressiven Augen, wozu sie ja nichts kann, dann ist das für ein Kind mit 2 Jahren das Normale. Und umgekehrt, wenn es 2 Jahre lang eine Mutter mit viel Freude hat, dann ist Freude für ein Kind das Normale. Das Kind denkt dann, ich bringe Freude, bezieht es nämlich alles auf sich, oder ich mache Menschen traurig. Das Gute ist, und das wirklich das wunderbar Gute ist, dass unser Identitätszentrum neurologisch unser Leben lang jung bleibt. Es wird nicht, wie man in der Fachsprache sagt, myelinisiert. Das heißt, es bekommt keinen Mantel um die Strukturen. Und deswegen können wir lebenslang was dazu lernen. Und keiner von uns ist im Paradies aufgewachsen. Keiner hatte Eltern, die im Paradies aufgewachsen sind. Aber wir alle können lernen. Ich werde nachher noch mehr über das Identitätszentrum sagen, aber man nennt es eben auch Freudezentrum. Und zwar einfach deshalb, weil es optimal wächst mit ganz vielen Erfahrungen der Freude. Und tatsächlich, wenn ein Mensch schwere chronische Depressionen hat, hat man festgestellt, dass das Zentrum kleiner ist, als es sein könnte. Und das, als ich das gelesen habe, auch bei Jim Wilder, dass dieses Identitätszentrum der Kapitän unseres Lebens, der Steuermann unseres Lebens, da sind wir nicht allein. Aber da ist doch der Teil von uns, der ich sagt, ich bin das. Dass dieser Teil am besten wächst durch viele Erfahrungen der Freude. Es ist ein Beziehungsgeschehen und es wächst, ja, es wächst nur durch Beziehung und auch dann nicht einfach durch irgendeine Beziehung, sondern durch die Beziehung mit dem, der uns liebt. Denn das gibt uns Freude. Und dass das so klar in den Strukturen des Gehirns verankert ist, ist doch ein Wunder. So. Jetzt steigen wir noch eine Etage tiefer ins Gehirn ein. Hier seht ihr also jetzt ein rechtes und ein linkes Gehirn. Natürlich, wie ich schon sagte, das sieht hier getrennt aus, aber in der Regel ist das sehr eng miteinander verzahnt. Und natürlich ist alles, was ich sage, auch ein Stück weit vereinfacht. Ja? Man müsste immer sagen, es ist hauptsächlich im rechten Gehirn. Es ist hauptsächlich im linken Gehirn. Aber ich vereinfache es und sage, so, das ist. Aber das Identitätszentrum ist tatsächlich im rechten Gehirn. Vielleicht ganz kurz noch zum Gehirn. Links sind die Zentren für Analyse, Klarheit, Verstand, Sprache, Bewusstes. Rechts sind die Zentren für Unbewusstes, Beziehungen, Bindung, also ist ja eine besondere Form der Beziehung, Emotionen, Sehnsüchte, Intuition. In der westlichen Welt haben wir immer sehr viel Wert auf das Link, auf die linke Seite gesetzt. Hauptsache, wir wissen das Richtige. Hauptsache, wir und so weiter. Aber Paulus hat schon gesagt, das Wollen habe ich wohl. Das Wollen, der Wille ist auch ein Stück weit im linken Gehirn. Aber das Vollbringen habe ich nicht. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir viel tiefer noch als unsere, ja, heute treffe ich die Entscheidung, aber morgen habe ich schon wieder vergessen und ich wollte doch das nicht mehr machen und jetzt habe ich es doch wieder getan. Oder ich wollte doch jetzt endlich mal anders reagieren in der Situation. Jetzt habe ich doch wieder so reagiert. Dazu braucht es die Dominanz des rechten Gehirns. Dazu braucht es, dass der Kapitän wirklich im Identitätszentrum sitzt und wir nicht von unserer Amygdala, woher die ganzen schweren Emotionen kommen, überflutet werden und wir dann Sachen sagen, für die wir uns am nächsten Tag entschuldigen müssen. Also, das ist auch ein bisschen vereinfacht, aber man kann sagen, links sind auch die, ist auch das, ja, die Einzelheiten, sagen wir mal so. Nehmen wir mal an, ich lebe in Darmstadt, habe eine Tante in Berlin und aus dem rechten Gehirn kommt dann diese Sehnsucht, ja, die möchte ich besuchen. Und dann kommt auch diese Gewissheit aus dem rechten Gehirn, ja, es ist gut für sie und für mich, dass ich sie besuche. Um dann den Fahrplan zu finden und zu wissen, wann und wo der Bahnhof ist und wann das abfährt und wie ich die Fahrkarte runterlade. Dazu brauche ich das linke Gehirn. Das linke Gehirn ist der Zuarbeiter und es gibt einen berühmten schottischen Hirnforscher, Ian McGilchrist heißt er, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Master and His Emissary. Also der Meister und sein Abgesandter oder sein Zuarbeiter. Der Meister ist das rechte Gehirn. Der hat das Größere unseres Lebens im Blick. Nicht nur 19.45 Uhr geht der Zug ab, sondern ja, ich will jemanden besuchen. Der hat die größere Perspektive unseres Lebens. Und der andere ist ein wichtiger Zuarbeiter. Ein kleines Baby kann in Sekundenschnelle erfassen, ob das Gesicht, was ihm gegenüber ist, ihm freundlich oder ablehnend gegenüber eingestellt ist. Und trotzdem ist das vom Gehirn her ein viel, viel komplexerer Vorgang, als wenn ein Erwachsener mit dem linken Gehirn eine komplizierte Mathematikaufgabe löst. Das rechte Gehirn ist schneller in der Datenverarbeitung. Vieles geht da auch im Unbewussten. Und der oberste Steuermann, das hatten wir schon gesagt, das Identitätszentrum ist im rechten Gehirn. Jetzt gucken wir noch mal auf das Gehirn. Alle Informationen, die über die fünf Sinne zu uns hereinkommen, also über Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Berühren und berührt werden. Also in der Fachsprache heißt es, alle sozialen und emotionalen Informationen und alle über den Körper kommenden Informationen gehen in unser Gehirn nur und ausschließlich auf der rechten Seite. Und da gehen sie einen ganz bestimmten Weg mit vier Stationen. Vorne ist dann das Identitätszentrum, gleich hinter dem rechten Auge. Keines von diesen vier Stationen kann ausgelassen werden. Vier Levels bezeichnet man das auch. Von dort geht die Information ins linke Gehirn rüber. Da wird es verarbeitet, da werden dann Begründungen geliefert und dann geht die Information wieder hier rüber zum Identitätszentrum. Dieser Weg mit den vier Stationen, auf dem keine Station ausgelassen werden kann, das bezeichnen eben einige Forscher die sogenannten relationalen Bahnen oder unsere relationalen Schaltkreise. Auf diesem Weg werden alle Informationen, die hereinkommen, also eben was ich höre, sehe, rieche und so weiter, geprüft. Ist es wichtig? Oh, vielleicht rieche ich da bloß eine Wandfarbe, das ist ja unwichtig. Oder ist es die Mama, die ich schon von vor der Geburt kenne, den Geruch? Wichtig. Alle Informationen werden evaluiert. Stärken sie die Verbundenheit oder sind sie gefährlich? Sind sie schlecht und furchterregend, schreckenerregend und müssen vermieden werden? Wenn es gut geht, kommt alles im Identitätszentrum an. Aber wenn uns Emotionen überfluten, können sie unterwegs stecken bleiben. Und dann kommen sie gar nicht an und dann können wir auch keine weisen Entscheidungen treffen. Das möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr ausführen. Ja, vielleicht noch mal kurz noch mal zu dem Identitätszentrum. Ich hatte schon gesagt, es wächst nur in Beziehung und durch Beziehung in direkter Abhängigkeit von den Erfahrungen, die ein kleines Kind macht. Dort sitzt der Kapitän. Dort liegen aber auch unsere Werte, unsere Prioritäten, unsere Ziele. Was ist mir wichtig? Was ist das größere Ganze in meinem Leben? Vielleicht für die Ella von der Geschichte, die wir am Anfang gehört haben, will ich die Beziehung meiner Tochter aufs Spiel setzen, nur wegen des kleinen Streits, die wir heute hatten. Das Identitätszentrum sieht das Größere, sieht das Ganze meines Lebens. Dort bin ich mit Gott im Bewusstsein verbunden und dort kann ich ihn fragen, Jesus, wie siehst du denn die Situation? Dort sehe ich nicht nur mich selbst, sondern auch den anderen. Dort kann ich fragen, und es ist auch meine Aufgabe zu fragen, Jesus, wie siehst du denn den anderen? Was möchtest du denn, wie ich reagiere? Ja, im Tandem fahren, Jesus nachahmen. Was möchtest du denn? Aber wie gesagt, wenn die Sachen erst gar nicht da oben ankommen, dann ist es schwer. Und das ist ja jetzt eine unserer Aufgaben, das Identitätszentrum stärken. Und die Brücken, die in einem anderen Begriff eben die relationalen Bahnen sind, die so zu stärken, dass sie gut miteinander arbeiten, dass jede der Stationen ihre Aufgabe macht und dann das Gute durchflutscht zum Identitätszentrum. Na, das ist alles ideal. Wir sind ja alle auf dem Weg. Ja, im Identitätszentrum liegt unser moralisches Urteilsvermögen, unsere Charakterreife, unser Wunsch, als Nachfolger Jesu lieben zu lernen. Wenn alles gut geht, sind wir aus unserem Identitätszentrum heraus besonnen, inspirierend, kreativ. Wir sehen das größere Ganze. Wir wollen Verbundenheit mit den Menschen, die uns wichtig sind. Wir können eine gute Entscheidung treffen und müssen nicht einfach, weil uns die Traurigkeit überrennen will, Entscheidungen treffen, die gar nicht so gut sind. Wir gucken uns jetzt diese relationalen Bahnen noch etwas näher an. Noch ein ganz kurzer, eigentlich Seitenhinweis, den ich aber so spannend fand, dass ich ihn euch nicht vorenthalten möchte, wenn ich den jetzt finde. Sonst kommt er später. Danke, danke. Ja, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den 4 Levels oder 4 Stationen. Im rechten Gehirn, das spielt sich alles im rechten Gehirn ab. Und in den ersten 4 Lebensjahren entwickelt sich das rechte Gehirn auch fast unabhängig vom linken Gehirn. Erst danach kommt dann Klarheit, Analyse und so weiter. Also, da gibt es eben 4 Stationen. Über das Identitätszentrum haben wir schon gesprochen. Ansonsten gibt es tief im Hirnstamm das Bindungszentrum. Dann kommt das Zentrum, in dem wir evaluieren. Dann kommt das Zentrum, die sogenannte Banane, in der wir ein Mitschwingen, ein einfühlsames Mitgehen einüben können. Und wenn das alles gut geht, die Informationen kommen von außen hier im Hirnstamm an, dann landet es auf der 4. Über die Bindung haben wir ja schon kurz gesprochen, ganz am Anfang. Das Bindungszentrum ist mit dem Belohnungszentrum im Gehirn verknüpft. Der Säugling bindet sich sicher, das heißt eine gute Bindung an die Person, die bei ihm ein maximales Niveau an jener stimulierenden Energie hervorruft, die wir Freude nennen. Und das Allerstärkste, natürlich das Hören der Stimme der Mama spielt eine Rolle. Aber ansonsten ab dem 3. Lebensmonat ist der stärkste Stimulus der Augenkontakt. Und da habe ich mir auch noch mal überlegt, wie ist das mit dem Thema Angesicht? Das ist ja nicht nur die isolierten Augen, ist ja ein Teil des Gesichtes. Angesicht und Augen in der Bibel. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. So viele Stellen gibt es da. Lass leuchten dein Angesicht, so genesen wir. So viele Stellen zum Leuchten und zum Angesicht. Und so wie ein Kind auf das Leuchten in Augen von Mama und Papa angewiesen ist, so sind wir darauf angewiesen. Und es gibt ja von der Therese von Avila diese kleine Gebetsübung oder Anleitung. Ich habe es so genau aber noch nie gemacht. Setz dich hin. Stell dir vor, Jesus schaut dich an und du schaust ihn an. Ruhe, Friede, zur Ruhe kommen. Ja, Freude ist das Leuchten, das mir sagt, ich bin so gerne bei dir. Die Hirnforschung sagt auch, wir werden am tiefsten geprägt in unserem Leben durch das Gesicht, das uns anschaut. Man kann, wenn man will, man kann sich mal ganz kurz vielleicht die Augen zumachen oder auch auflassen und mal an die Mutter zum Beispiel denken. Die Mutter ist in der Regel ja doch die erste Bindungsperson. Fast immer kommt einem da irgendetwas. Entweder was Warmes oder ein Gesicht, keine Worte, irgendetwas, manchmal leider auch was Unangenehmes. Aber das ist ja jetzt aus der Hirnforschung. Am tiefsten werden wir geprägt durch das Gesicht, das uns anschaut. Und das ist auch wieder die Frage an uns, Herr Erwachsene. Ihr habt auch auf Kanaan hier so viel Anschauung. Das Christuskind in der Krippe, der Leidensgarten. So viel Anschauung in der orthodoxen Kirche natürlich, das Anschauen der von Christus, die wunderbare Ikone aus dem Katharinenkloster aus dem 6. Jahrhundert. Wen schauen wir an? Wem geben wir am Tag ein freundliches Lächeln? Dem Bäcker, der Verkäuferin im Discounter, untereinander in der Familie? Wen schauen wir an und von wem lassen wir uns anschauen? Auch wenn es innerlich ist, ja, nicht unbedingt mit unseren biologischen Augen. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt mit Hilfe einer Konkordanz, wie viele Stellen es in der Bibel gibt über die Augen Gottes und über das Angesicht Gottes, mit dem er uns anschaut. Und er ist immer gerne bei uns. Egal, wie es uns geht, egal, was passiert ist, egal, was wir gemacht haben, egal, ob wir uns schämen oder nicht, er ist immer gerne bei uns. Das ist für manche Leute auch schon eine Übung, vor allen Dingen, wenn Menschen Angst vor Gott haben. Dann sind sie gar nicht so froh bei der Vorstellung, dass Gott immer gerne bei ihnen ist. Aber auch da kann man einen Weg gehen, sodass man irgendwann dann spürt, ja, er ist immer gerne da. Er hilft immer. Es gibt noch ein wunderbares Zitat. Ihr merkt schon, ich liebe Zitate, von einem amerikanischen Therapeuten, der gesagt hat, von dem Augenblick an, in dem wir auf die Welt kommen, schauen wir aus nach jemandem, der nach uns ausschaut. Und das tun wir unser ganzes Leben lang. Ich habe jetzt nicht das Englische hier, das Englische ist noch etwas eleganter, weil das oft so kurz und prägnant ist. Aber das ist unsere Grundbefindlichkeit. Wir schauen aus nach Gott, der nach uns ausschaut. Bindung, so sagt die Hirnforschung, ist das tiefste Verlangen im Menschen. Bindungsschmerz ist deshalb der tiefste Schmerz. Ohne gesunde Bindungen stehen wir in Gefahr, uns auf ungesunde Weise zu binden, an Stoffe, an Tätigkeiten, an Menschen, emotionale Abhängigkeit, an Stoffe, denken wir vielleicht an Alkohol, an Tätigkeiten, zu viel Shopping, zu viel Arbeit, kein Maß finden. Bei den ungesunden Bindungen wird auch Dopamin ausgeschüttet, dieser Kick. Aber es wird kein Serotonin ausgeschüttet. Das, was wir brauchen zur Balance, zur Ruhe kommen, mit jemandem anderen zusammen, einfach nur da sein. Was ich mir dann vornehme in meinem linken Gehirn, mit meinem Willen und meinem Verstand, die können da gar nicht so viel machen. Die sind ziemlich machtlos. Das haben ja auch die anonymen Alkoholiker nach ihrer Gründung festgestellt. Sie kamen nicht weiter, bis sie als ersten Punkt hatten, es gibt eine höhere Macht, so heißt es ja dort. Bis wir brauchen alle zu Gott, zu Jesus, zum Vater im Himmel, zum Heiligen Geist eine tiefe Bindungsbeziehung, eine Beziehung, die nicht einfach nur, obwohl es auch wichtig ist, über Wille und Verstand geht, sondern wo wir wirklich tief in unserem Sein eine Erfahrung mit ihm machen. Und das haben wir alle schon gemacht, dass man plötzlich einen Bibelvers liest und obwohl man den schon 100-mal gelesen hat, auf einmal weiß er, Ja, Gott meint mich jetzt damit. Oder dass man spürt, auch in einer bestimmten Atmosphäre, hier ist Gott gegenwärtig. Und das geht alles in unser Bindungszentrum. Ja. Das Zweite, ich habe jetzt keine Uhr im Kopf, aber ich habe auch keine hier vor mir. Ich hoffe, ist alles okay. Das Zweite, oh ja, vielen Dank, Iris. Das Zweite ist die Amygdala, gibt es übrigens auch im linken Gehirn. Alle schweren Emotionen sind mit der Amygdala verbunden. Die Amygdala, die kann auch nichts dazulernen, wenn wir der Hirnforschung glauben. Die vergleicht alle Informationen, die reinkommen, auf drei Kriterien. Ist die Information gut? Geht es den Weg der Verbundenheit weiter? Ist sie schlecht oder angstmachend, furchteinflößend? Dann kann es sein, dass die Amygdala unsere Überlebensmechanismen aktiviert. Die Überlebensmechanismen Fight, Flight, Freeze. Also fliehen, angreifen, sich starr stellen, sich totstellen. Viel mehr kann die Amygdala nicht. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir ein gutes Identitätszentrum haben, denn ein stabiles Identitätszentrum hier vorne im Prefrontal Cortex kann die Amygdala beruhigen. Nehmen wir auch mal wieder ein Beispiel. Es ist ein Seminar. Vorne, ziemlich in der Nähe der Tür, sitzt eine Frau, die als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat. Plötzlich kommt jemand zur Tür herein und sie hat einen bestimmten Geruch in der Nase. Die Amygdala schreit: Gefahr, Gefahr! Du musst hier sofort weg aus dem Seminar. Die Amygdala hat aus der Bibliothek im Gehirn diese alte Erfahrung rausgeholt, dass das dieser Geruch damals mit dem schlimmen Erlebnis verbunden war. Ein gut ausgebildetes Identitätszentrum kann aber sagen: Liebe Amygdala, schau dich mal um. Du bist hier sicher. Du bist hier im Seminar. Das war vor 40 Jahren. Du kannst ganz ruhig sitzen bleiben. Ich kann nur wieder betonen, das ist alles ein Weg. Keiner von uns ist da schon 100%. Aber wir können lernen. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Zentrum. Attunement. Ich liebe diesen englischen Begriff, weil er mit dem Wort Tune zu tun hat, also Melodie. Sich auf die Melodie des anderen einstellen. Attunement, angenommen, jemand kommt mit einer Klage zu mir, heißt nie, dass ich sage: Ja, ja, du hast schon recht, der andere war ja wirklich unmöglich. Es heißt auch nicht: Nein, nein, das musst du ganz anders sehen, der hast doch nur gut gemeint. Weder noch. Es heißt auch nicht, dass ich in derselben Situation dieselben Empfindungen haben würde. Es bedeutet erstmal feinfühlig mitgehen. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut, falls man denkt, das betrifft nur Menschen und nicht auch Jesus. Jesus war ja ein Mensch auch. In Johannes 11, bei der Auferweckung des Lazarus. Jesus sagt ja seinen Jüngern im Vornherein, dass er was tun wird. Er weiß also ganz genau, was er tun will. Er kommt aber nicht da an nach dem Motto: So Kinder, ich mache jetzt was, tut mal das Grab auf, ich habe was vor, ich weiß es schon. Nein, was steht da? Maria weint und dann heißt es: Jesus gingen die Augen über. Er hat mitgeweint. Und dann etwas später, als Jesus zum Grab kommt, heißt es, da ergrimmte Jesus zum zweiten Mal. Das wird nicht ausgeführt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er einen Zorn gespürt hat darüber, dass es den Tod gibt. Das ist nur ein Beispiel. Jesus schwingt mit uns mit. Das heißt nicht, dass er immer auch alle Gefühle selber miterleben muss, aber er stellt sich ganz auf uns ein. Und wenn die Zeit da ist, würde ich noch gerne ein Beispiel bringen. Ist das okay?
Das hängt besser.
Ja, finde ich auch. Beispiele, das geht mir genauso. Beispiele hängen besser. Das ist ein Beispiel aus, das finde ich hoffentlich gleich. Entschuldigt bitte. Oder ist das noch in meiner Tasche drin? Ist das rausgefallen aus meiner Tasche? Ach, ja, diese. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Wenn ich es jetzt nicht hier habe, das wäre schlecht. Einen Moment. Ruhe. Danke, danke. Ich habe es natürlich im Computer, aber das kann ich jetzt da schlecht rausholen. Habe ich es nicht in meiner Tasche?
Im Herzen, das braucht nicht 100% richtig sein.
Danke. Ja. Fällt mir halt leichter, das vorzulesen, aber hier ist es. Auch wieder eine Frau, wir nennen sie Lisa, ist eine wahre Geschichte aus einem der 20 Bücher von Jim Wilder. Habe ich nicht alle 20 gelesen. Lisa brauchte einen Corona-Test. Das Testzentrum war in einer leeren, öden Lagerhalle. Politisch war die Stimmung damals in Minneapolis sehr angespannt. Gerade war die Sache mit George Floyd gewesen. Plötzlich hörte Lisa, wie ein Vater seinen etwa 10-jährigen Sohn anschrie. Die ganze Halle hörte es. Sein Brüllen hörte nicht auf. Die Halle war wie eine Echokammer. Wie ein Verstärker. Alle starrten irgendwie auf den Boden und fühlten sich unwohl. Das Toben und Brüllen des Vaters hörte nicht auf. Der Vater war mit seinen beiden Söhnen da, beide etwa 10 Jahre alt. Und einer der Jungs schaffte es nicht, beim Spucktest seinen Speichel in das schmale Teströhrchen zu bringen. Der Vater war überfordert. Er ging in seinen Emotionen unter, ja, von wegen, er hat die Brücke nicht gefunden zum Identitätszentrum und schrie weiter frustriert auf den Sohn ein. 2 Leute mit Dienstweste kamen, ein Mann und eine Frau, sie sagten kurz etwas zu dem Mann und gingen schnell weiter. Die Atmosphäre wurde immer angespannter. Lisa betete kurz. Sie hatte keinen Plan. Der Vater schrie weiter auf den Jungen ein. Lisa ging vorsichtig ein paar Schritte auf den Mann und die Kinder zu. Kann ich Ihnen helfen? Der Vater brüllte jetzt sie an. Dann gehen Sie doch vor. Wir sind sowieso schon so lange hier. Lisa ging in Hockestellung auf Augenhöhe mit dem Jungen, der nur nach unten schaute. Sie fragte ihn, wie er heißt. Mason. Sie sagte ihm, dass sie froh ist, dass er getestet wird und dass sie hofft, dass er nicht krank ist. Sie versuchte, eine Verbindung herzustellen. Sie sagte, Mason, weißt du, als ich das erste Mal hier war, konnte ich nicht glauben, dass das so schwer ist, dieses Röhrchen da mit Speichel zu füllen. Lisa spürte aber auch, dass sie auch mit dem Vater mitschwingen muss. Sie bot ihm an, er könne kurz nach draußen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Sie würde bei dem Jungen bleiben. Der Vater lehnte ab. Lisa wandte sich wieder an Mason, der immer noch den Kopf gesenkt hatte. Dann ging der Vater auf einmal doch nach draußen. Lisa sagte, weißt du, Mason, als ich ein Kind war, hat mein Vater mich auch immer so angeschrien. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich will dir nur sagen, ich sehe dich. Ich verstehe, wie es dir geht. Der Vater kam zurück. Lisa hat voll aus dem Identitätszentrum weise und besonnen und kreativ reagiert. Lisa schlug jetzt nämlich vor, dass Mason doch einen Nasenabstrich machen könnte. Der Vater stimmte zu und meldete sich dafür an. Masons Bruder meinte zu Lisa, Sie sind die Einzige, die hier was versteht. Dann platzte es aus dem Vater heraus. Der einzige Grund, warum wir hier sind, ist, dass Masons Bruder eine laufende Nase hat. Nur ein bisschen Schnupfen, das ist die Allergie. Aber in der Schule kennen Sie den Unterschied nicht zwischen Corona und Allergie. Jetzt kann Mason nicht zur Schule, solange er seinen negativen Corona-Test hat. Und die Kindertagesstätte nimmt ihn auch nicht. Ich bin alleinerziehender Vater und kann nicht zur Arbeit gehen, weil die Kinder nicht zur Schule können. Und ich habe gerade $350 für die Tagesstätte bezahlt. Und jetzt können sie da nicht mal hin. Wer hat schon $350 übrig für nichts? Lisa hat es also geschafft, auch mit dem Vater mitzuschwingen. Lisa übte sich weiter. Ja, das verstehe ich. Das ist sehr schwer. Ich verstehe sie. Ich höre sie. Allmählich kam der Mann zur Ruhe. Sein Gesicht veränderte sich. Er sagte zu seinem Sohn, okay, Mason, zieh die Maske wieder auf. Wir gehen jetzt nach vorne zum Nasentest. Lisa verabschiedete sich. Wir machen mal hier Schluss. Ich glaube, das ist der Hauptsache. Sie hat dann zum Schluss tatsächlich dem anderen Bruder noch ein bisschen Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, gib das deinem Vater. Und dann lief der zum Vater vor und sagte, Papa, schau mal, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist aus einem Buch von Jim Wilder. Und Jim Wilder fragt dann diese Lisa, wie hast du das geschafft? Ich hätte das nicht gekonnt. Und dann sagte die Lisa, ich weiß es auch nicht. Ich denke, ich war das Kind, das angeschrien wurde. Mein Vater verlor auch immer wieder die Geduld. Und die Leute, die das mitbekamen, waren hilflos. Ich kannte die Szene aus meiner eigenen Kindheit. Ich konnte deshalb so reagieren, so spontan und ohne nachzudenken, weil ich so viel dazugelernt habe und weil ich in meiner Identität gewachsen bin. Das ist so was Ermutigendes, dass wir alle nicht stecken bleiben müssen bei dem, was wir an Schwerem erfahren haben, sondern wachsen können. So, das war jetzt das Thema Mitschwingen. Das Letzte, die Identität, der Steuermann, das haben wir schon besprochen. Wichtig ist eben, dass jede von den drei Zentren ihre Aufgaben macht und die Informationen zum Identitätszentrum durchkommen können, damit dort im Tandem mit Jesus eine möglichst weise Entscheidung getroffen werden kann. Wenn wir es nochmal zusammenfassen, diese vier Levels. Level 1 fragt sozusagen, ist jemand für mich da oder bin ich allein? Level 2 ist die Information, die reinkommt, gut oder schlecht oder angstmachend. Level 3 fragt, ist da jemand, der versteht, wie es mir geht? Und Level 4, ist da jemand, der mir helfen kann, sodass mein Handeln meiner wahren Identität als Nachfolger Jesu entspricht. Wie gesagt, wir sind da auf dem Weg. Die Aufgabe ist für uns ja, wenn wir sagen, zurück zur Freude, zweierlei. Erstens, ein stabiles Identitätszentrum. Wodurch wird es stabil? Durch viele Erfahrungen der Freude. Was ist Freude? Leben im Tandem mit Jesus. Ganz einfach, die Dinge sind einfach. Das Zweite ist aber, die Brücken bauen von den schweren Emotionen, die uns immer wieder in die Isolation treiben wollen. Und diese Brücken müssen wir in guten Zeiten bauen. Wenn wir unter Stress sind, dann ist es viel schwerer. Wir müssen sie in guten Zeiten bauen. Und da gibt es viele Vorschläge, wie man das machen kann. Und da werde ich zwei Vorschläge noch bringen. Aber noch ganz kurz, was können wir denn lernen von den sechs schweren Emotionen? Können wir da überhaupt was von lernen? Denn die Hirnforschung sagt, wir können sie nicht vermeiden. Wut und Zorn. Ich war mal im Thermalbad und hatte aus Versehen eine Glasflasche mit Mineralwasser in einen Bereich rund um das Wasserbecken mit hineingenommen und ging da auf den Platten. Klar, wenn mir das Ding auf die Erde gefallen wäre und die Glassplitter auf den Boden, wo die Leute barfuß gingen und vielleicht dann noch ins Wasser. Der Bademeister hatte die richtige Reaktion, diesen Energieschub. Das muss ich beenden. Das geht so nicht. Aber der hat mich angeschrien. Da hat er nicht aus seinem Identitätszentrum heraus reagiert. Da hat die Amygdala und seine Wut übernommen. Das war keine weise Reaktion. Es war ja glücklicherweise ein staatliches Bad, sodass er nicht darauf angewiesen ist, ob die Gäste morgen auch wiederkommen. Aber es zeigt, Wut bedeutet aus der Hirnforschung, ich muss das beenden. Oft geht es um eine Ungerechtigkeit. Ich muss intervenieren. Ich muss eingreifen. Ich kann das nicht einfach nur so laufen lassen. Aber eben Reaktion aus dem Identitätszentrum heraus, aus der Verbundenheit heraus, verbunden mit mir selbst, Körper und Gehirn, verbunden mit Menschen, die mir wichtig sind, verbunden mit Jesus. Jesus, was soll ich jetzt tun? Es gibt, das hat der Viktor Frankl gesagt, zwischen diesem Reiz und dem, wie ich reagiere, eine ganz kurze Zwischenzeit. Und da können wir uns lernen, anzugewöhnen, zu fragen, Jesus, wie siehst du es? Was willst du denn, wie ich jetzt reagiere? Gut, dann Furcht ist diese Reaktion, ich muss hier weg. Ich gehe bald spazieren, plötzlich knackt es unter mir. Bevor ich nachdenke, bevor mein linkes Gehirn eingeschaltet ist, springe ich zur Seite. Ich bin auf irgendwas getreten, könnte gefährlich sein. Das ist dieses Furcht. Ich muss hier weg. Ich trete auf die Straße. In der letzten Sekunde sehe ich, dass da ein Laster kommt. Schnell springe ich auf den Bürgersteig zurück. Leben retten. Es gibt auch sehr viele Ängste im linken Gehirn, die nämlich dann anfängt zu rattern. Ich springe auf den Bürgersteig zurück, dann endlich sagt mein linkes Gehirn, oh, das war knapp, gut, dass du das noch gesehen hast. Und dann kann es sein, dass mein linkes Gehirn anfängt, was ist jetzt, habe ich mir den Fuß verstaucht, was ist, wenn ich den jetzt gebrochen habe, was ist, jetzt muss ich zum Arzt, was ist, jetzt muss ich ins Krankenhaus, was ist, jetzt kann ich morgen nicht mit meiner Familie in Urlaub gehen, wie soll ich das... Und so war, ist ja noch gar nichts passiert. Aber das sind die sogenannten kognitiven Dinge, die aus dem linken Gehirn kommen. Auch sehr viel bei toxischer Scham zum Beispiel. Es gibt gesunde Scham und toxische Scham. Da sagen die Hirnforscher oder Jim Wilder, da hilft es gut, wenn man sich einfach angewöhnt, tief aus- und einzuatmen. Der Volksmund sagt ja schon, erstmal tief durchatmen. Und dann mit dem Atem ein kurzes, immer wiederkehrendes Gebet verbinden. Jesus, du bist mein Schutz. Jesus, ich gehöre dir. Was immer, da kann man sich was angewöhnen. Das hilft bei allem, aber das hilft besonders bei diesem Rattern, wenn es im linken Gehirn anfängt zu rattern. Aber diese unmittelbare Furcht, die Herdplatte war ja heiß, ich muss sofort, das ist wichtig, das kann unser Leben retten. Und das ist eine der 6 Grundemotionen, die wir nicht vermeiden können. Traurigkeit, ich habe etwas verloren, das mir sehr wertvoll ist. Es kann in uns Empathie und Mitleiden wecken. Gesunde Scham, es lag an mir, dass unsere Beziehung leidet. Auch ein ganz schönes Beispiel aus dem Internet. Ein Ehemann auf dem Rückweg von der Arbeit. Oh, jetzt heute mache ich mal was ganz Schönes. Ich hole meiner Frau noch diese wunderbaren Ohrringe, die ihr gefallen. Und ach nee, dann kaufe ich noch einen Blumenstrauß. Und wenn ich nach Hause ankomme, wird meine Frau mich begrüßen. Du bist der Allerbeste. Du bist der wunderbarste Ehemann der Welt. Ach, wir werden einen wunderbaren Abend zusammenhalten. Stellt sich der Mann vor. Er kommt zur Tür herein, er kommt zum Haus. Die Frau macht ihm auf und sagt, hast du ganz vergessen, dass wir die Meyers heute zum Abendessen eingeladen haben? Wir warten doch schon seit einer Stunde auf dich. Na, komm mal rein. Das ist gemeint mit, ich habe das ja hier so, da kann man es ja auch besser gucken. Das ist gemeint mit verringert Narzissmus. Es hat den guten Mann auf seine natürliche Größe reduziert. Er ist nicht der allerbeste und allergrößte und allerwunderbarste Ehemann. Aber seine Frau hat ihn trotzdem lieb. Ja, Ekel, wenn wir eine vermüllte Wohnung sehen oder wenn Müll nicht aufgeräumt wird oder wenn es irgendwo unangenehm riecht, das ist nicht lebenshaltig. Ekel hilft uns, macht uns darauf aufmerksam. Hey, hier müssen wir jetzt mal den Reiniger ansetzen. Und das Letzte, die hoffnungslose Verzweiflung. Ich habe die Ressourcen nicht, um damit umzugehen. Eine gesunde Abhängigkeit von Gott. Da wird als Beispiel immer wieder gebracht die Geschichte der Israeliten am Roten Meer. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Ägypter. Hoffnungslose Verzweiflung. Aber ja, es kann uns daran erinnern, dass wir eben nicht die Dinge alle alleine meistern können und dass es eine gesunde Abhängigkeit von Gott gibt. Gott, wir brauchen dich. Und das liebt er ja so sehr. Ja, das waren also die 6 schweren Grundemotionen, die wir nicht vermeiden können. Vielleicht noch ganz kurz zur Scham. Es gibt tatsächlich sehr viel toxische Scham. Wenn ein Kind beschämt wird, entweder in der Schule oder auch im Elternhaus. Ich erinnere mich, Vater und älterer Sohn und kleiner Sohn zum Fußballfeld gegangen. Als sie dort ankamen, ist der Vater ausgestiegen, hat den älteren Sohn mit rausgenommen, hat zu dem Kleinen gesagt, du bist zu klein, um mitzuspielen, hat die Tür zugemacht vom Auto. Wenn ein Kind sowas immer wieder erlebt, und da braucht es Seelsorge, da braucht es Heilung von Wunden, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es gibt, und leider ist es auch so, dass sich die Dinge oft vermischen, gesunde Scham und toxische Scham. Gesunde Scham bei dem Mann, der das im Internet geschrieben hat, ich weiß nicht, ob es seine eigene Geschichte ist, das ist auf seine natürliche Größe reduziert und wie gesagt, seine Frau hat ihn ja trotzdem geliebt. Er hatte halt mal was vergessen. Ein starkes Identitätszentrum kann schwere Emotionen aufnehmen und regulieren. Regulieren meint, dass wir uns nicht davon überfluten lassen. Und damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Also wir haben schon gesagt, Identitätszentrum stärken durch Erfahrungen der Freude. Freude heißt Leben im Tandem mit Jesus. Du bist nie allein. So, jetzt wollen wir aber auch die Brücken stärken. Und die Brücken stärken heißt, wenn wir nochmal an das Gehirn denken und an diese relationalen Bahnen, dass die Bahnen stark genug werden, dass die Dinge nicht unterwegs stecken bleiben. Gerade in dem Level 3, ich gehe jetzt mal kurz zurück, in dem Level 3 gibt es so etwas wie einen Gehirnkrampf. Da bleiben schwere Emotionen stecken, dann kommen sie gar nicht im Identitätszentrum an und können dort auch nicht weise beantwortet werden. Und natürlich ein wichtiger Grund, warum die relationalen Bahnen nicht so, na, bei wem funktionieren sie schon hundertprozentig, aber nicht so gut funktionieren, sind natürlich Traumata. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Traumata brauchen Seelsorge, brauchen vielleicht auch Therapie, brauchen ganz, ganz wichtig das Mitschwingen, dass ich höre dich, ich verstehe, wie es dir geht, ich muss gar nichts weiter sagen, ich höre dir still zu. Das ist ein wichtiger Grund, warum eben die Brücken zur Freude nicht so stabil sind, wie sie sein könnten. Aber es gibt noch etwas anderes, was wir alle lernen können. Und das sind zwei Übungen. Das eine werde ich nur zeigen, also, und das andere, wenn wir wollen, können wir das jeder an seinem Platz ganz still selber mitmachen. Es merkt gar niemand, ob man da nur mitmacht oder nicht. Das ist dann ganz zum Schluss. Der Jim Wilder ist Theologe und Psychologe und hat viele Jahre mit suchtkranken Menschen gearbeitet und auch mit sehr vielen Frauen, die sexuellen Missbrauch erlitten hatten, und hat gemerkt, dass bei vielen, er konnte gar keine Therapie mit ihnen machen, die sind sofort dekompensiert, wie man sagt. Das heißt, es war alles viel zu schwer. Und die meisten mussten erst eine Zeit ins Krankenhaus und sich ausruhen und mal von zu Hause weg. Und dann hat Jim Wilder diese Übung mit ihnen angefangen. Die sollten sie jeden Tag zu Hause machen. Und dann musste fast keine seiner Patientinnen mehr ins Krankenhaus. Und diese Übung geht auf einen Vers im 2. Mosebuch in Exodus zurück, wo nämlich genau der Inhalt steht, und das suche ich jetzt. Jetzt tun wir schon mal das beiseite, was wir nicht mehr brauchen. Kein Problem, das ist meine Sache, das alles habe ich ein bisschen nicht so richtig. Sonst kann man das auch einfach aus der Bibel vorlesen. Wenn jemand mir eine Bibel geben kann, dann kann ich das vorlesen. Ja, ich finde den Vers, es ist 2. Mose 49, aber ich finde den Vers dann schnell. 2. Mose 3. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Okay. Also, der Herr sprach: Es geht also um die Berufung des Mose und was Gott zu Mose spricht. Er sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich habe ihr Geschrei gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Also dieses, ich verstehe, wie es dir geht. Das ist jetzt hier ein bisschen eine andere Übersetzung. Auf jeden Fall heißt es dann weiter, ich will sie herausführen aus diesem Land. Das ist wahrscheinlich eine etwas neuere Übersetzung, oder? Oh, das ist der Schlachter. Oh ja, okay, gut. Also, doch, ja, richtig. Ich habe jetzt etwas überlesen. Ich kenne ihre Schmerzen. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Also herabgekommen auch, ich freue mich, bei dir zu sein. Und ich will sie aus diesem Land führen, in ein Land, da Milch und Honig fließt. Das hat also der Jim Wilder zum Anlass genommen, um diese Sequenz zu machen. Und wir haben da hinten auch ein paar unseres Seelsorgemagazins, wo ein sehr schöner Artikel ist von einem der Mitarbeiterinnen von Jim Wilder, wo genau das nochmal ausführlich erklärt ist. Es geht um eine Übung, in der man sich aktiv die Vorstellungskraft benutzt. Jesus initiiert, Gott initiiert immer. Gott hat auch beim Sündenfall initiiert und als Erster zu Adam gesprochen. Gott hat zu Mose gesprochen, ich werde etwas tun. Also Gott ist es, und das stellen wir uns vor, und wir stellen uns dann vor, und das entspricht eben ja dem biblischen, der biblischen Vorgabe, dass Jesus zu uns sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich, Christel, wie du morgens jetzt gerade in deinem Sessel sitzt, wie dir die Augen noch zufallen, wie du entspannt bist. Es geht um das rechte Gehirn, und das rechte Gehirn wird erstmal durch die 5 Sinne angesprochen. Die gehen ja alle ins rechte Gehirn. Deswegen ist es auch gut, hier sich so leiblich wie möglich vorzustellen, was sieht denn da Jesus? Wie ich da sitze, müde oder vor Freude oder angestrengt oder wie auch immer. Und dann, ich höre dich, das, was du sagst und auch das, was du nicht sagst, ich höre das. Ich verstehe, wie es dir geht. Ich heiße das weder unbedingt gut, noch sage ich dir, du hast Unrecht. Ich verstehe, wie es dir geht. Es ist mir immer eine Freude, bei dir zu sein. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst, mit mir auf mich zu hören. Und dann als letztes, ich kann etwas für dich tun. Das heißt nicht, es gibt einen Schnipp und dann sind alle Probleme weg. Aber ich kann dir helfen bei dem nächsten Schritt, den du tun musst. Es ist hilfreich, das sich aufzuschreiben. Ich mache das manchmal. Natürlich kann man da auch etwas Verkehrtes hören. Vor allen Dingen traumatisierte Menschen hören manchmal etwas völlig Verkehrtes. Ja, ich höre das und das von Jesus. Es ist deswegen immer wichtig, es rückzuchecken, stimmt es überein mit dem, was wir über Jesu Wesen und Charakter aus der Bibel wissen. Und wenn wir das nicht so genau da sicher sind, ist es gut, es mit einem anderen Christen auszutauschen. Aber das, nur weil man was Falsches hören kann, ist das nicht die Folgerung daraus, man sollte das Hören aufgeben. Es ist ja ein Üben, ein sich immer wieder, und ich denke, da habt ihr Schwestern viel geübt, euch immer wieder feinfühliger einzustimmen auf das, was Jesus gerade fühlt, was Jesus gerade denkt. Immer mehr sich da, einzuüben, drauf einzustimmen, so wie ein älteres Ehepaar und der eine beginnt einen Satz und der andere weiß schon, wie der Satz weitergeht. So geht es uns ja auch auf dem Weg, immer klarer zu spüren, was ist denn jetzt von Jesus und was ist meine ganz eigene Sache. Und wenn ich nicht weiß, ob es meins ist oder von Jesus ist, Jesus hat auch meine Vorstellungskraft geschaffen. Und solange es in den Linien der Bibel ist, kann ich auch vertrauen. Und jetzt, also die, wenn, wie gesagt, Jim Wilder hat die Erfahrung gemacht, die Leute brauchten gar nicht mehr ins Krankenhaus. Das stärkt die relationalen Bahnen. Dann kommt es im Identitätszentrum an und es geht ja darum, dass wir spontan anders reagieren können. Dass wir nicht erst 10 Minuten überlegen müssen, was kann ich jetzt machen, sondern dass wir spontan anders reagieren. Und das geht durch solche Übungen, denn es stärkt unsere Brücken bzw. unsere relationalen Bahnen. Könnt ihr noch?
Ja.
Dann muss ich euch noch die Geschichte von Ella zu Ende erzählen.
Ja.
Und dann machen wir die Übung. Die habe ich aber dabei, die habe ich jetzt nicht vergessen und verloren. Und etwas sage ich jetzt auch noch. Die Übung ist hier. Es hat mich auch sehr, sehr nachdenklich gemacht. Jesus in seinem Leben, bräuchte ich wahrscheinlich noch mal die Bibel. Nee, da muss ich meine eigene, da bräuchte ich die Elberfelder Übersetzung. Hebräer 11, ziemlich am Anfang, da müsste ich auch jetzt gucken. Ah, ich habe es gefunden, vielen Dank. Es ist Hebräer 12. Jesus hat in seinem Erdenleben immer aus seinem Identitätszentrum heraus gehandelt. Das gibt es viele Stellen dafür. Er hat sich nie von den schweren Emotionen überfluten lassen. Und ein wunderbares Zitat dafür, finde ich, ist im Hebräer 12, was auch nochmal darauf hinweist, dass Jesus in seinem Identitätszentrum immer die größere Perspektive im Blick hatte. Da heißt es, wir sollen ja hinschauen auf Jesus und dann heißt es weiter, bei Elberfelder halt, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Also er hatte die Freude schon im Blick. Er hat das größere Ganze im Blick, obwohl er ja da erstmal nur das Kreuz erlitten hat. Und es gibt noch die Passion Translation, das ist eine, die geht ein kleines bisschen über eine reine Übersetzung hinaus. Und da heißt es, hinschauen auf Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen, nämlich der Freude, dass wir zu ihm gehören würden. Der Freude, dass er schon sah die Frucht seines Leidens. Um dieser Freude willen erduldete er das Kreuz, achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Es zeigt nochmal Freude, zumindest diese Perspektive der Freude ist, tut den Schmerz, bedeutet nicht Abwesenheit von Schmerz. Das habe ich alles woanders auch gelernt. Jetzt die Geschichte von Ella. Die Ella hat nämlich auch was über ihr Gehirn gelernt und eine ähnliche Übung möchte ich dann mit euch noch machen. Also das Letzte war, dass Ella sagte, also jetzt die Tochter noch mitnehmen, also nee, das ist mir echt zu viel. Ella bittet ihren Mann kurz zu warten und zieht sich für 3 Minuten zurück. Sie betet kurz, schließt die Augen, atmet ein paar Mal tief und langsam durch und dann schaut sie innerlich nach einer Verbundenheitserfahrung mit ihrer Tochter. Identitätszentrum heißt, in der Verbundenheit bleiben mit uns selbst, Körper und Gehirn, mit den Menschen, die uns wichtig sind, mit Gott, um dann aus der Verbundenheit heraus eine weisere Entscheidung treffen zu können. Also sie schaut innerlich nach einer Verbundenheitserfahrung mit ihrer Tochter aus. Dann fällt ihr ein, dass sie plötzlich neulich in der Küche beim Vorbereiten des Sonntagsessens miteinander so gelacht haben. Es war einer der wenigen Momente in der letzten Zeit, in dem es beiden miteinander gut ging. Denkt an die 5 Sinne, an das rechte Gehirn. Deswegen kommen jetzt wieder die 5 Sinne ins Spiel. Ella hat jetzt das schelmische Aufblitzen und warme Leuchten in den Augen ihrer Tochter wieder vor Augen. Als ob es gerade jetzt wäre. Sie meint sogar, die Sonne auf ihrer Haut wieder zu spüren, die an diesem Tag so warm in die Küche schien. Mit jedem Atemzug nimmt Ella das tief in sich auf. Sie hört die Stimme der Tochter, sie spürt die Sonne auf der Haut, sie riecht noch den Sonntagsbraten. Wow, jetzt sind ihre relationalen Bahnen wieder geöffnet. Sie fühlt Freude in sich aufkommen. Beschwingt kommt sie zurück und ruft ihrem Mann und ihrer Tochter zu, sie könnten jetzt alle ins Auto steigen. Ein Tag, der in Missmut hätte enden können, endet in Freude. Vielleicht gibt es durchaus später mal ein klärendes Gespräch. Das tut das ja nicht ausschließen. Nur wenn man verärgert ist und gerade dann der Tochter vielleicht vorwerfen will, was sie da neulich Unmögliches gemacht hat, das ist nicht hilfreich. Ella hat den Weg gewählt und eine Verbundenheitserfahrung gemacht. Und das möchte ich jetzt mit euch machen, aber eine Verbundenheitserfahrung mit Jesus, wenn ihr das wollt. Und wer das nicht möchte, seid ganz frei. Es merkt gar niemand. Es geht auch wieder, denkt an das rechte Gehirn, an die 5 Sinne, an das fand ich auch so schön im August-Brief von euch, wo ihr so viel über die Natur geschrieben habt, über die Schönheit der Natur. Erinnere dich an einen schönen Moment aus den letzten Tagen. Einen kleinen Moment der Freude, der Verbundenheit, der Ruhe, wo du etwas Schönes gesehen hast, wo du ganz entspannt warst. Und auch das kann ein Spaziergang auf eurem Gelände sein, ein kleines Blümchen, was man plötzlich sieht, die Sonne auf der Haut. Ihr könnt auch Jesus bitten, dass er euch einen solchen kleinen Moment, die warme Kaffeetasse am Morgen, irgendetwas in Erinnerung ruft und taucht ganz wieder in diesen Moment ein. Und ihr könnt mir, wenn ihr wollt, ein kurzes Signal geben durch Hände hoch, wenn ihr einen solchen kleinen Moment der Ruhe, der Entspannung, der Freude gefunden habt. Wenn du wieder in den Moment eintauchst, was siehst du? Licht, Farben. Hörst du etwas? Riechst du etwas? Achte mal auf deinen Körper. Spürst du etwas im Körper? Gib dem schönen Moment einen Namen, dann hast du auch dein linkes Gehirn mit einbezogen. Einen kurzen Namen, der Spaziergang, das Blümchen, das freundliche Gesicht, was immer. Und jetzt tauche nochmal in diesen Moment ein und frage dich, wie ist Jesus dabei? Will er mir vielleicht durch diesen schönen Moment etwas sagen? Vielleicht kommt da innerlich ein Gedanke, ein Wort, ein Bibelvers oder ein Liedvers. Und wenn nichts kommt, ist das völlig okay. Einfach dann noch einen Moment in dem kleinen, schönen Erlebnis bleiben. Und wenn es gut ist, macht ihr die Augen wieder auf. Das war's für heute.